Teil 5 von 6 unseres Sommerspecials zu Kreislaufwirtschaft und Marketing. Heute geht es um das Design von Dienstleistungen und Nutzererfahrung, um das Service- und UX-Design. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode.
Bam, Bock auf morgen.
Moin Moin zum Bam, Bock auf morgen Podcast zu unserem Sommerspecial rund um Kreislaufwirtschaft und Marketing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam, Bock auf morgen. Ja, und ich freue mich auf die 5. Episode unseres Sommerspecials. Heute geht's um Design. Großes Thema, heute konkretisiert auf Service- und UX-Design. Klingt ein bisschen nerdig, ist aber wichtiger, als wir gemeinhin glauben, dass Design von guten Nutzererfahrungen und von Dienstleistungen für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. In Teil 1, kurz aufgerollt, hatten wir die Wissenschaft zu Gast, Professor Dr. Christina Dornack mit den Grundlagen der Kreislaufwirtschaft. In Teil 2 hatten wir einen Nachhaltigkeitsverantwortlichen von Hans Grohe, Steffen Ehrer, zu Gast. Das ging natürlich um das Verständnis von Kreislaufwirtschaft bei Hans Grohe. Im Teil 3 hatten wir Manni Meindl, CMO von VD, Outdoor-Hersteller, zu Gast und ihr Verständnis der Kreislaufwirtschaft. Und im letzten Teil Iskra Velichkova, Head of Brand bei Kleinanzeigen, unserer Digitalplattform für gebrauchte Dinge, Marktführer in Deutschland. Heute, wie gesagt, eine Design-Episode mit Peter Post, Service- und UX-Designer. Ja, wir steigen direkt ein. Let's go.
Die Kreislaufwirtschaft und das Marketing genauer betrachtet, macht das wirklich Sinn? Ein paar Ideen für dich auf deinen Ohren. Die sechste Mal im Sommer bei Bam, Bock auf Bock.
Ja, mein Name ist Peter Post. Ich bin Designer, Kommunikationsdesigner, habe eigentlich mein Leben lang in Niederlanden und Deutschland Interactive UX Service Design gemacht für alle möglichen Brands, auf alle möglichen Themen, auch für die öffentliche Hand. Und bin so vor 5, 6 Jahren mit der Kreislaufwirtschaft in Kontakt gekommen, weil ich mich ohnehin mit Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitskommunikation damals noch beschäftigt habe. Und das Konzept hat mich begeistert. Das war zum ersten Mal, dass so aus dieser romantischen Tree-Hugging-Idee, wir müssen den Planeten jetzt mal retten, was kam, wo wirklich auch ein ökonomisches Konzept dahinter stand. Und weil ich kein Produktdesigner bin, das heißt, ich kann Leuten nicht helfen, einen kreislauffähigen Stuhl oder ein kreislauffähiges Fahrrad zu entwickeln, habe ich mich auf das Thema UX und Service Design konzentriert. Also wie können Services, die rund um Produkte gelegt werden, häufig digital helfen, Produkte, die entweder schon kreislauffähig sind oder vielleicht noch nicht sind, kreislauffähig und kreislauffähiger zu machen. Das ist mein Beitrag.
Es ist womöglich unhöflich, dem Gast gegenüber zu Beginn eines Gesprächs das Gespräch direkt zu unterbrechen. Aber in diesem Fall machen wir das, um einmal kurz den großen Bogen zum Design und der Kreislaufwirtschaft zu spannen. Weil das ist nicht ganz unerheblich. Und ja, R3BAM3 hat da nochmal was vorbereitet.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wisst ihr um den Wert von Design für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft? First things first. Design ist nicht weniger als das Herzstück. Ob Produkt, Geschäftsmodell oder Stadt. Der Übergang von einer linearen in eine zirkuläre Wirtschaft ist eine Frage des Designs. Gehen wir mal näher auf das Produktdesign ein. Das Design von Produkten und Systemen bestimmt, wie Materialien genutzt, wiederverwertet und schließlich in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können. Ein zentrales Prinzip des zirkulären Designs ist die Langlebigkeit. Produkte werden so entworfen, dass sie länger halten, repariert und aufgerüstet werden können. Dies reduziert nicht nur Abfall, sondern spart auch Ressourcen. Denk dir zum Beispiel modulare Smartphones, bei denen einzelne Komponenten einfach ausgetauscht werden können. Dieses Design reduziert die Notwendigkeit, das gesamte Gerät zu ersetzen und minimiert somit den Ressourcenverbrauch. Darüber hinaus fördert das zirkuläre Design die Wiederverwendung und das Recycling. Produkte werden aus Materialien hergestellt, die nach dem Ende ihrer Lebensdauer leicht zerlegt und in neuen Produkten verwendet werden können. Ein Beispiel ist der Einsatz von sortenreinen Kunststoffen, die nach Gebrauch vollständig recycelt werden können. Das alles erfordert ein radikales Umdenken im Designprozess bis hin zum Geschäftsmodell, denn auch sie werden neu designt. Zum Beispiel Miet- und Leasingmodelle für Produkte, bei denen Unternehmen die Verantwortung für die Rücknahme und das Recycling übernehmen. Und hier kommt wieder das Design von Dienstleistungen und Nutzerinnenerfahrungen ins Spiel.
Genau, und damit haben wir eigentlich auch die Verlinkung schon zum Marketing, nämlich für eine gute UX zu sorgen, ist mitunter auch Marketingaufgabe. Ja, gib mir mal vielleicht 3 Punkte dazu. Wie kann ein gutes Service-Design, ein gutes UX-Design helfen, um Produkte kreislauffähiger zu gestalten?
Also ganz zu Anfang geht es ja erstmal darum, dass man den Leuten auch die Vorteile davon klar macht. Und wir können uns leider nicht darauf verlassen, dass Endkunden, egal ob es B2C oder B2B ist, auf nachhaltige Produkte einsteigen, weil sie der Umwelt einen Gefallen tun wollen. Wenn das so wäre, dann hätten wir die Probleme nicht, die wir heute haben. Also es ist eine Aufgabe von Service Design, die anderen nicht ökologischen Vorteile deutlich zu machen. Zum Beispiel, dass es andere Formen von Finanzierung von hochwertigen Produkten gibt, dadurch, dass man sie ausleiht und nicht kauft. Dadurch, dass einem geholfen wird, das Ganze mühelos zu machen, ist auch eine wichtige Aufgabe von Service Design, Dinge mühelos zu machen, freudvoll, aber auch mühevoll. Thema Reparatur, Thema Rückführung, alles Aufgaben, die Endkunden in Zukunft kriegen und auf die sie häufig nicht vorbereitet sind. Und das so auch zu vermarkten, dass es nicht als eine Last rüberkommt, sondern als eine vielleicht eine schöne neue Routine im Leben oder etwas, worüber man auch sozialen Status erreicht, weil man sich auf einmal mit was auskennt und von was Ahnung hat. Das sind so neue Elemente im Marketing, wo es halt früher hieß Begehrlichkeit für Besitz, geht es halt jetzt um Begehrlichkeit für zum Beispiel keinen Besitz. Und da kann Service Design schon mal die Grundlage für legen, damit es dann auch funktioniert.
Also in diesem Fall ist das Service Design ja auch die erste Verlängerung zum Kunden eines neuen Geschäftsmodells zum Beispiel. Also wenn ich jetzt vom reinen Abverkauf die Optimierung meiner Kommunikation auf den einmaligen Abverkauf eines Produktes hernehme, werde ich wahrscheinlich mein Produkt später nicht wirklich in den Kreislauf bringen. Es braucht neue Services wie Beispiel die Waschmaschine, die ich natürlich bis jetzt immer hatte. Ich habe sie gekauft und wenn sie kaputt war, habe ich sie reparieren lassen und wenn sie dann noch kaputter war, habe ich mir irgendwann eine neue kaufen müssen. Vielleicht, es ist ja ein viel zitiertes Beispiel, wird das zukünftig so sein, dass ich den einmaligen Waschvorgang halt bezahle und die Waschmaschine halt dann eigentlich nur noch eine Miete dessen ist. Ja, also ich habe einen Reservationspreis für eine monatliche Miete sozusagen. So, und das Service Design verlängert diesen Gedanken und macht diesen Gedanken idealerweise attraktiv, wenn ich es richtig verstanden habe. Schon ein ganz wichtiger Punkt eigentlich.
Ja, ja, unbedingt. Das ist sowohl für Produktdesigner als auch für Service Designer ganz relevant, sehr integriert mit den Leuten auf der Kundenseite zusammenzuarbeiten, die genau diese Businessmodelle ausknobeln. Denn wie du gerade genannt hast, wenn ich ein zirkuläres Modell habe, was auf Reparatur basiert, und zwar endkundenbasierte Reparatur, dann ist es ganz wichtig zu checken, wie sieht's mit Garantien aus? Also darf man bestimmte Sachen überhaupt, sollte man Sachen selber reparieren? Wann muss es das Unternehmen wieder übernehmen? Wo ist die Grenze und wie machen wir das zugänglich? Wenn ich aber sage, nee, da muss überhaupt nichts repariert werden, die Leute sollen Geräte zurückschicken und wir wechseln die aus, dann muss ein Produkt so modular gebaut sein, dass Komponenten, die nicht so beansprucht sind, bleiben können und Komponenten, die sehr stark beansprucht sind, ausgewechselt werden können. Das ist eine ganz dicke Nuss fürs Produktdesign. Aber auch der Service-Designer muss das deutlich machen und muss zeigen, guck mal, schick das zurück, du kriegst ein Teil-refurbishedes Produkt zurück, aber wie wäre es denn vielleicht auch mit einem Upgrade? Also auch ein sehr gutes Beispiel sind so hochwertige Kinderstroller, also Kinderwagen. Wenn da was nicht in Ordnung ist, dann kann man die refurbischen lassen. Aber man kann auch die Frage stellen, hey, hast du inzwischen vielleicht ein zweites Kind? Wie wäre es mit einem Doppelstroller? Und auf einmal haben wir so ein Flatrate-Konzept, wo Leute also dafür bezahlen, die Leute bezahlen nicht mehr für einen Stroller, sondern die Leute zahlen für die Möglichkeit, ihre Kinder durch die Stadt zu schieben. Und da müssen ganz viele Leute zusammenarbeiten, um den Sweet Spot da zu finden, wo man sagt, das ist machbar, wir dürfen es machen, regulatorisch. Leute akzeptieren es auch, sie sehen den Vorteil darin und wir können auch Geld damit verdienen. Also das ist komplex für alle Beteiligten, es ist vor allem neu. Es gibt noch relativ wenig langjährige Erfahrungen damit.
In welchen Bereichen siehst du denn gerade so den, in welchen Sektoren siehst du den größten Impact, also den größten Hebel, in dem Service Design, UX Design helfen kann, ja, die bisherigen Konsumgewohnheiten zu verändern?
Also es sind die, wo auch die EU sagt in ihrem Circular Action Plan, dass da auch am meisten passieren muss. Also zum einen komplexe, meistens elektronische oder elektrische Geräte, da entstehen Unmengen an Elektroschrott. Das heißt, da muss was passieren und da lohnt es sich auch, so einen Service-Layer drumherum zu legen, zum Beispiel allein schon Accessories. Leute kriegen einen Haufen Kram mitgeliefert mit Geräten an Kabeln und anderen Gedöns, den sie überhaupt nicht brauchen und der dann irgendwie auf dem Dachboden rumliegt oder sofort in die Tonne geht. Und das allein schon hinzubekommen, dass man beim Kauf sagen kann, nein, ich brauche nicht das 25. HDMI-Kabel, habe ich nämlich schon. Und dann kriege ich das Produkt halt für ein paar Euro günstiger. Das sind so kleine erste Ansätze, wo ein Service, der nichts mit dem Produktdesign zu tun hat, dafür sorgt, dass wir weniger Schrott kriegen. Also das ist ein wichtiger Bereich. Dann natürlich Kleidung. Wie reduzieren wir Rücksendungen? Wie reduzieren wir die Menge an Kram, der rumgefahren wird, einfach weil Leute nicht wissen, wie groß das T-Shirt sein muss? Und ein dritter Sektor, der aber wirklich, wirklich schwierig zu greifen ist, auch für Service Design, ist die ganze Bauwirtschaft. Die hat einen sehr, sehr, sehr hohen Materialeinsatz, aber auch sehr hohe Emissionen. Da gibt es auch Cases für Einsatz von Service Design, zum Beispiel in der gemeinsamen Nutzung von Gebäuden. Deswegen hat man jetzt nicht weniger Beton verbraucht, man verhindert zum Beispiel, dass in Bürogebäuden, in jeder Etage, in jedem Büro Geräte und Material gekauft wird, obwohl das eigentlich im Gebäude schon vorhanden ist. Also das Pooling, so interne Marketplaces für Material, um den Müllausschuss von Gebäuden zu reduzieren. All das sind Services und das wären, glaube ich, so die wichtigsten Bereiche, da sollten wir uns drum kümmern, denn da haben wir auch einen größten Hebel auf der Umweltseite.
Nun greift man da natürlich in langjährige Gewohnheiten ein, die so aus diesem linearen Wirtschaften einfach entstanden sind. Das sind ja jahrzehntelange Gewohnheiten, die erstmal aufgebrochen werden müssen. Wo siehst du denn gerade die größten Beharrungskräfte? Welche sind so die Knöpfe, die man am ehesten drücken muss, die aber am meisten verrostet sind?
Also auf der Unternehmens-, auf der Auftraggeberseite, jetzt für uns Service- und UX-Designer, ist es zum einen das interne Wissen. Es wird langsam besser, aber in den internen Teams, die man braucht beim Unternehmen, weil die haben Ahnung, wie das Produkt funktioniert, die haben Ahnung, wie der Service funktioniert, die wissen auch, wo Probleme oder regulatorische Themen auftauchen. Die sind es, wie du richtig sagst, nicht gewohnt, in solchen anderen Modellen zu denken. Und wie alle Menschen haben auch die Leute Angst vor Veränderung. Ne? Also sicherlich, solange das Geschäft läuft, fragt man sich, warum müssen wir da jetzt was ändern? Dann warten wir doch einfach, bis wir gezwungen werden von der EU. Aber vorher machen wir nichts. Das ist eine Hürde. Ich spüre da schon in den letzten 12 Monaten Veränderungen, dass es mehr Kompetenz auf Kundenseite gibt. Vielleicht auch durch eine neue Generation von Leuten, die das macht. Dann, wie gerade schon genannt, Regulatorik, das Fluche und Segen. Auf der einen Seite bin ich großer Freund von Regulatorik geworden in den letzten Jahren, einfach weil ich glaube, wir schaffen das zeitlich nicht, wenn wir uns nicht gegenseitig ein bisschen schubsen, ein bisschen Leitplanken hinstellen und vielleicht auch uns mal zwingen, Dinge zu tun. Dieselbe Regulatorik hängt aber her, zum Beispiel bei so Themen wie Garantie und Reparierbarkeit. Also ein Gesetz für Reparierbarkeit bringt nur dann was, wenn man auch überlegt, wie können wir denn Endkunden mehr reparieren lassen, ohne dass Garantie verloren geht. Und da ist Regulatorik manchmal nicht hilfreich. So, und auf der Kundinnen-, Endkundinnenseite und auch da völlig wurscht, B2B, B2C, ist der bekannte Value-Action-Gap, also das Leute zwar sagen in jeder Umfrage, auch in jeder Marketing-Umfrage, ja klar, finde ich total wichtig mit der Umwelt und oh, das müssen wir ändern. Und ja, ich bin total Marken zugetan, die so agieren und so handeln, aber an der Kasse oder im Online-Shop wird sich halt anders verhalten. Und da gibt's sowohl gute Methoden, es gibt auch Tricks, es gibt Nudging, es gibt eine Menge Möglichkeiten, da ranzugehen, aber das ist der Mensch ist halt so. Und es ist aber auch keine Raketenwissenschaft, damit umzugehen und da Lösungen zu finden.
Siehst du denn die Innovationsfähigkeit der Geschäftsmodelle nicht auch als wichtigen Punkt an? Also es hat ja am Ende des Tages ja auch immer auch mit dem Geschäftsmodell, mit einer Änderung des Geschäftsmodells auch zu tun, aus dem dann ein Service-Design womöglich auch entspringt. Was sind deine Erfahrungen damit? Wie haben sich in deiner Bubble, in der du dich befindest, eigentlich so die Innovationsbereitschaft hin zu diesen kreislauforientierten Geschäftsmodellen geändert?
Noch nicht genügend. Also ich überlege gerade, dieser Value-Action-Gap bei Endkonsumenten, der spiegelt sich eigentlich an einem, habe ich mir gerade ausgedacht, an einem Innovation-Action-Gap auf Unternehmensseite. Weil wenn du denen diese Story erzählst und ich halte eine Menge Vorträge und Workshops, dann nicken die alle und sagen, ja, großartig, Kreislaufwirtschaft als Innovationsmotor ist genau, was wir brauchen. Aber in dem Moment, wo du ein Konzept entwickelst, wo es wehtut und wo sie auf einmal was ändern müssen intern, sei es in der Buchhaltung, dass die auf einmal lernen muss, eben regelmäßige Abrechnungen für ein Abo zu verarbeiten anstelle einmaligen Verkäufen, dann gehen die ganz schnell mit dem Rücken nach hinten raus und sagen, können wir nicht doch irgendwas machen, was nicht so tief eingreift. Eine Sache, die ich nutze, um Leute also auf Unternehmensseite über diese Hürde hinwegzutragen, ist Services als neues und anderes Geld. Weil gerade in Deutschland, und da reden wir nicht über ein paar Jahrzehnte, sondern über Jahrtausende, sind wir unglaublich gut darin gewesen, Sachen aus dem Boden zu buddeln, irgendwas daraus zu machen, was extrem hochwertig ist und was alle haben wollten. So. Und solange das funktioniert, macht es jeder natürlich gerne. Jetzt hatten wir aber Pandemie und wir haben andere globale Krisen und auf einmal funktionieren diese Supply Chains nicht mehr so dolle wie früher. Und ein paar Leute fangen auch drüber nachzudenken, ob das so eine geile Idee war mit der Globalisierung und ob es da vielleicht andere Modelle gibt. Und die Vorstellung, mit anderen Dingen, mit anderen Tätigkeiten Geld zu verdienen, als diese klassischen Supply Chains zu bedienen, da sind gerade die Ohren offen. Einfach, weil es wehgetan hat und weil man merkt, das wäre doch toll, wenn wir nicht 50 Stühle verkaufen, sondern wenn wir 50 Mal am selben Stuhl verdienen. Und das sind ja diese neuen Geschäftsmodelle, um die es geht. Ja.
Peter, mal kurz zum Abschluss. Du bist, also du müsstest jetzt eine Arbeitsgruppe Kreislaufwirtschaft in einem Unternehmen besetzen. Welche drei Abteilungen sollten auf jeden Fall dabei sein?
Produktentwicklung, natürlich. Die braucht man dann, wenn es ein entsprechend großes Unternehmen ist, die New Business Entwicklung, also die Leute, die sich über neue Geschäftsmodelle Gedanken machen. Und wenn ich nur drei nehmen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich Service, Kundenservice hinzunehmen. Denn die Leute wissen am besten, wo jetzt die Haken sind, worüber Leute sich beschweren, wenn die anrufen und sagen, ich habe hier ein Problem, da ein Problem. Die wissen auch, wie Reparaturprozesse, die es ja heute schon gibt, wie die laufen. Ja, ich glaube, das wäre eine gute Zusammenstellung.
Fällt dir denn ein konkretes Beispiel ein, ein Praxisbeispiel, wo du sagst, da funktioniert der Umstieg schon ziemlich gut?
Naja, ich habe vorhin dieses Bugaboo-Beispiel genannt. Das gilt, weil die auch durch verschiedene, also da war ich nicht dran beteiligt, aber es ist in der Branche wird es gesehen als eins, das gut funktioniert und es versteht halt jeder, weil es um Kinderstroller geht und nicht um komplexen Maschinenbau. Und die sind durch ein paar Phasen hindurch, da hat auch nicht gleich alles funktioniert. Die mussten sehr, sehr viel lernen. Die hatten auch Begleitung von einer sehr, sehr guten Hochschule in Niederlanden, in Delft, die das begleitet haben, das Projekt. Da hat sich dann aber eben auch gezeigt, dass man durch Partnering, die haben zum Beispiel dieses Abonnementenkonzept, also auch den Kontakt mit Abonnementen, jetzt ausgesourced an den Drittanbieter, auch ein wichtiges Learning. Das kann man nicht alleine machen. Du brauchst Partner, du musst nicht alles selber können. Von daher ist das ein guter Case, vor allem, weil die halt auch es geschafft haben, diese Akzeptanz bei Endkunden, dass die sagen, das ist toll, dass das gut für den Planeten ist und weniger Ressourcen verbraucht, aber es bringt mir persönlich ökonomisch auch was, weil A, habe ich ein tolles Produkt, ein hochwertiges Produkt und nicht irgendeinen weniger sicheren Stroller für mein Kind. Das ist ja eine Sache, wo Leute auch bereit sind, Geld für auszugeben. Aber ich habe auch den Vorteil, dass ich zwischendurch Upgrades und Updates machen kann, bis hin sogar, wenn sich meine Familiensituation ändert. Und diese langfristige Idee, dass nicht nur Produkte zirkulär werden, sondern auch Kunden zirkulär werden, da müssten ja bei Marketeers und auch bei Unternehmen die Ohren aufgehen und sagen, boah, wie toll wäre das, wenn wir nicht nur einmal mit den Leuten Kontakt haben, vorher ganz viel Werbung gemacht haben, mit denen unser Produkt kaufen und danach sehen wir die nie wieder. Also zirkuläre Produkte, aber auch zirkuläre Kunden. Das ist eigentlich, sollte auch ökonomisch unser Ziel sein.
Und mannigfaltige Touchpoints für Kommunikation, Markenbildung, genau, und natürlich neuen Vertrauensfolgen, Kundenbeziehungen, die es vielleicht so noch nicht gegeben haben könnte. So die Theorie, ja, wie das noch weiter in der Praxis aussieht, das hören wir beim BAM Bock auf Morgen Festival. Peter, du bist nämlich auch zu Gast. Freust du dich schon?
Ja, riesig. Also zum einen mag ich das, dass ihr euch auch so ein bisschen so als Gegenmodell zu jetzt nicht zu nennenden anderen Marketingveranstaltungen seht, die ja teilweise auch auf den grünen Zug aufgesprungen sind und was aber eher so ein bisschen zu Fremdschämen geführt hat. Also das finde ich toll bei euch, dass ihr da ein anderes Bodenpersonal am Start habt. Und freue ich mich enorm, Leute zu treffen, von denen ich ganz viel lernen kann. Aber ich mag das ganze Format riesig. Ja, freue mich drauf.
Ja, und wir freuen uns wirklich sehr, dass du auch mit dabei bist, dass wir auch in dieses vormalig vielleicht nerdige Thema des Service und UX Designs mal eingetaucht sind, was aber doch offenkundig sehr, sehr wichtig ist, um auch der Kreislaufwirtschaft wirklich, um sie in Gang zu bringen. Damit es rund läuft mit der Kreislaufwirtschaft, brauchst ein funktionierendes Service Design. Und das fängt nicht nur am Frontend, am Computer an, sondern fängt mit der Geschäftsmodellentwicklung an. Das habe ich jetzt heute auf jeden Fall schon mal gelernt. Wie gesagt, mehr dazu von Peter Post beim BAM Bock auf Morgen Festival am 25. und 26. September. Ihr könnt mit ihm natürlich über Design in jegliche Richtung sprechen, aber auch sonst über alle Formen der Kreislaufwirtschaft und darüber hinaus. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Peter, ich freue mich, dass du dabei bist und danke für deine Zeit.
Vielen Dank, Frank.
Ja, das war die Episode mit Peter Post. Wie gesagt, ein kurzes Deep Divechen in das Thema Service und UX Design ist natürlich nur angerissen worden. Insights dann am Festival und im weiteren Verlauf dieser Podcast-Reihe oder auf unserem BAM Bock auf Morgen LinkedIn-Kanal oder auf meinem Frank Schlieder LinkedIn-Kanal oder auf Peter Post LinkedIn-Kanal. Peter Post und die circular-experience.org auch in den Shownotes verlinkt, so genug der Werbeveranstaltung. Euch eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es bereits die letzte Episode unseres Sommer-Specials. Dann geht es um Konsumenten- und Werbepsychologie. Was ist los mit den Verbrauchenden da draußen? Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen. Tschö.
Auf Wiederhören.